Manchmal beneide ich euch Christen, sagt mein Gegenüber. Ich kenne ihn schon länger. Vor Jahren hat er seine Frau verloren. Ich habe sie beerdigt. Natürlich starb sie viel zu früh. Er ist wohl nie so richtig darüber hinweggekommen. Manchmal beneide ich euch Christen, wiederholt er nachdenklich. Mir schießt durch den Kopf, dass er ja immerhin getauft ist. Aber als Christ sieht er sich nicht. Ich würde gerne glauben, irgendwie schon, aber er hält kurz inne, aber es geht einfach nicht. Ich habe immer das Gefühl, ich müsste mich dazu zwingen, aber das will ich ja auch nicht. Traurig trinkt er seinen Tee. Wahrscheinlich geht es vielen Menschen so wie ihm. Nein, mit Zwang ist da nichts zu machen. Das ist schon mal klar. Das Himmelreich gleicht einem Schatz, schießt es mir durch den Kopf. Mir fällt das Gleichnis ein, das Jesus einmal dazu erzählt hat. Aber passt das in diese nachdenkliche Teestunde? Heute passt es auf alle Fälle. Hier im Gottesdienst ist ja auch der vorgesehene Predigttext. Matthäus 13, die Verse 44 bis 46. Die neue Welt Gottes ist mit einem Schatz zu vergleichen, der in einem Acker vergraben war. Ein Mensch fand ihn und deckte ihn schnell wieder zu. In seiner Freude verkaufte er alles, was er hatte, und kaufte dafür den Acker mit dem Schatz. Wer die Einladung in Gottes neue Welt hört und ihr folgt, handelt wie der Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine entdeckte, die besonders wertvoll war, verkaufte er alles, was er hatte, und kaufte sie. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Liebe Gemeinde, sind wir Christen erfolgreiche Schatzsucher und gewitzte Perlenentdecker? Beneidenswert, weil uns etwas gelingt, was andere nicht geschafft haben? Na, glücklich sind wir auf alle Fälle. Aber kann man das einen Erfolg nennen? Der Mensch, der den Schatz findet, hat ja nicht einmal danach gesucht. Klar, dieser Schatz ist so etwas wie der Sechser im Lotto. Aber der Mensch hat ja nicht mal Lotto gespielt. Er hat sein Leben lang nicht deshalb Äcker bearbeitet, um irgendwann einmal einen Schatz zu finden. Nein, dieser Fund passiert völlig aus heiterem Himmel. Völlig unvorhergesehen, total ungeplant. Vielleicht nicht einmal herbeigesehnt, das gibt es doch gar nicht. Wer könnte denn mit sowas rechnen? Der Mann geht morgens zur Arbeit wie jeden Tag. Äcker wie diesen hat er tausendmal bearbeitet. Offenbar ist er ein armer Tagelöhner, denn der Grund und Boden gehört nicht ihm. Er muss seine Arbeitskraft für andere Leute einsetzen. Und dann das. Er traut seinen Augen nicht. Was für ein Riesenglück! Das passiert dir nur einmal im Leben. Und sofort weiß er, was zu tun ist. Zudecken, den Schatz, das unglaubliche Glück sichern, alles Ersparte zusammenkratzen und den Acker kaufen. Also alles dafür tun, damit dieser Schatz sein eigen ist. Anders der Perlenhändler. Der ist sein Leben lang auf der Suche nach immer noch wertvollerem Material. Sicherlich ein reicher Mann, der mit dem Perlengeschäft seinen Lebensunterhalt verdient. Weit ist er herumgekommen, er kennt sich aus in seinem Metier. Perlen suchen, kaufen und verkaufen gehört zu seinem täglichen Geschäft. Doch dann das. Auch er hat nie und nimmer damit gerechnet, dass es sowas Schönes gibt. Dass er einmal auf so ein Prachtexemplar stößt. Ja, gibt's denn wirklich so was Wunderbares? Einzigartig, So etwas hat er tatsächlich noch nie gesehen. Faszinierend schön, aber leider auch unfassbar teuer. Und trotzdem, auch er weiß sofort, was er zu tun hat. Aber was er tut, ist nun reichlich riskant und ziemlich unvernünftig. Er besitzt ja wirklich viel, er ist kein armer Mann. Aber alles, wirklich alles, macht er zu Geld und gibt seinen ganzen Reichtum dran für diese eine Perle. Total bekloppt, werden die einen sagen. Wer weiß, was dieser Fuchs damit anstellen wird, werden andere vermuten. Er könnte dieses Prachtexemplar ja später mit riesigem Gewinn weiterverkaufen. Oder ist er einfach ein Idealist, wie wieder andere gedacht haben, ein Idealist, der das Schönste gefunden hat, was er sich überhaupt vorstellen kann und dem nun alles andere egal ist. So oder so, beide Menschen in diesem Doppelgleichnis werden vom Glück überrascht. Aus heiterem Himmel. Der eine aus purem Zufall, der andere nach langer Suche. Aber überrascht werden sie beide, damit konnte keiner rechnen. Und beide erkennen das Momentum, wie man im Fußball sagen würde. Den glücklichen Augenblick, den man sofort nutzen muss. Und packen zu. Nehmen ihr Glück wahr. Das verändert ihr Leben. Total. Und das ist heute die erste Botschaft der Bibel an uns. Wenn dich das Glück überrascht, packe zu. Nutze das Momentum. Nimm dein Glück wahr. Das Glück? Welches Glück ist gemeint? Vom Glück überrascht, zupacken. Klingt ja fast wie eine Kalenderweisheit. Aber wenn Jesus dieses Doppelgleichnis erzählt, muss seine Botschaft doch mehr sein als ein oberflächlicher Kalenderspruch, oder? Um welches Glück geht es ihm? Das Himmelreich gleicht einem Schatz, übersetzt Martin Luther. Himmelreich? Das klingt nach Ewigkeit und Jenseits. Nach einer Art Parallelwelt in einer anderen Dimension, irgendwie weit weg. Aber Jesus ging es doch immer schon um das Hier und Jetzt, dass es mitten unter uns himmlisch wird. Das wollte er. Davon erzählen die Evangelien auf jeder Seite. Dein Reich komme, hat er uns beten gelehrt. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Und indem Jesus sich den Menschen zuwendet, geschieht Gottes Wille wie im Himmel schon auf dieser Erde. Indem Jesus predigt und handelt, kommt Gottes Reich schon hier und jetzt. Kranke werden gesund, Traurige getröstet, alte Streithammel versöhnt, reiche Menschen freigebig und arme Leute gut versorgt. Gerechtigkeit zieht ein, Hass weicht dem Verstand. Frieden wirkt sich aus. Die neue Welt Gottes bricht an. Und tatsächlich, das löst Begeisterung aus. Der Geist Jesu Christi greift um sich. Nichts muss so bleiben, wie es ist. Alles, alles wird sich ändern. Um diese neue Welt Gottes geht es. Das Glück dieser neuen Welt ist es, das Jesus uns verspricht. Eine Glückseligkeit, die nicht von dieser Welt ist. Selig nicht länger die engstirnigen Egoisten, sondern alle, die nur noch von Gott etwas erwarten. Mit Gott werden sie leben in seiner neuen Welt. Selig, nicht länger die coolen Materialisten, denen der Zustand dieser Welt und ihres Klimas schiedegal ist, sondern alle, die unter dieser heillosen Welt leiden. Gott wird ihrem Leid ein Ende machen. Selig, nicht länger die Machthaber und Powertypen, sondern alle, die unterdrückt sind und auf Gewalt verzichten. Gott wird ihnen die Erde zum Besitz geben. Selig, nicht länger die an der bestehenden Ungleichheit festhalten und dafür sorgen, dass Reiche immer reicher und Arme immer ärmer werden, sondern alle, die danach hungern und dürsten, dass sich auf der Erde Gottes gerechter Wille durchsetzt. Gott wird ihren Hunger stillen. Selig nicht länger die knallharten Geschäftemacher, sondern alle, die barmherzig sind. Gott wird auch mit ihnen barmherzig sein. Und schließlich selig, glücklich, glückselig, nicht länger die Kotzbrocken, die Hasshetzer und Kriegstreiber, sondern alle, die Frieden stiften. Gott wird sie als seine Söhne und Töchter annehmen. Das Glück dieser neuen Welt verspricht uns Jesus. Darum ist die Übersetzung der Gute-Nachricht-Bibel, die ich hier auch für die berühmten Seligpreisungen aufgenommen habe, ganz ausgezeichnet. Kein ferngerücktes Himmelreich, sondern die neue Welt Gottes ist mit einem Schatz zu vergleichen, der in einem Acker vergraben war. Für die allermeisten Menschen noch verborgen, aber von Einzelnen schon glücklich entdeckt. Wer die Einladung in Gottes neue Welt hört und ihr folgt, handelt wie der Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Gottes neue Welt ist so faszinierend wie der erstaunliche Fund einer Megaperle. Mehr als du erträumt hast. Schöner als alles, was du je gesehen hast. Also komm, pack zu, lass dich begeistern. Gottes neue Welt steht dir offen. Und alles Glück dieser Welt. Dafür lohnt es sich, alles andere dran zu geben. Alte Gewissheiten, auch alte Zweifel. Das ganze alte Leben vorbei. Manchmal beneide ich euch Christen. Dann lass dich neu darauf ein. Du Glückspilz hörst heute neu vom Evangelium, von der besten Botschaft aller Zeiten. Von wegen, die Welt ist nun mal so, wie sie ist. Nein, nicht länger. Alles wird sich ändern, zum Guten. Von wegen, ich selbst habe nun mal meine Grenzen. Nein, auch du kannst dich ändern. Dir winkt ein neues Leben. Aber das ist nun ganz entscheidend. Das neue Leben droht nicht etwa. Es winkt. Fröhlich, freundlich, einladend, in bunten Farben. Ach, was haben sich die Christen an dieser Stelle oft verrannt. Ganze Kirchen haben sich verrannt über die Jahrhunderte, weil sie doch unbedingt ernst machen wollten mit dem neuen Leben. Weil sie doch wirklich alles Alte ablegen wollten. Und da hat sich dann so ein Zwang aufgebaut. Ein schrecklicher Zwang. Damit das Alte wirklich zwingend vorbei sein sollte. Aus der Frohbotschaft des Evangeliums wurde eine Drohbotschaft. Und die Konzentration auf die biblische Botschaft war so schrecklich konzentriert, dass sich schließlich ganze Gemeinden wie in einem geistlichen Konzentrationslager vorkommen mussten. Das alles hat mit der Freude des Evangeliums nichts, aber auch gar nichts zu tun. Wo die evangelische Kirche wirklich eine Kirche des Evangeliums ist, herrschen Freude und Begeisterung und ein freier Geist, der die Menschen aufatmen lässt. Aufatmen. Da winkt das neue Leben, da wächst die neue Welt Gottes. Denn das sind die Kernworte unseres heutigen Bibeltextes, die Kernworte überhaupt, wenn es darum geht, dass Menschen wie der Schatzfinder und der Perlenentdecker alles andere hinter sich lassen. In seiner Freude So steht es da ja wörtlich bei Matthäus. In seiner Freude geht der arme Tagelöhner hin und verkauft alles, was er hat. Und ganz entsprechend könnten wir sagen, in seiner Faszination geht der reiche Perlenhändler hin und macht es genauso. Freude, Faszination, ja Begeisterung ergreifen dich, wenn du wirklich auf Jesus, auf seine weltbewegende Botschaft, auf die neue Welt Gottes stößt. Nie und nimmer irgendein Zwang. Allein die überwältigende Freude ist es, die dich für das Evangelium gewinnen kann. Die tiefe Freude darüber, dass du das Glück deines Lebens gefunden hast. Doch, das gibt es wirklich, nicht nur zu biblischen Zeiten. Im letzten Jahr war ich für die Gosna-Mission in Nepal unterwegs. Offiziell weniger als 2% Christen. Viel Hinduismus und Buddhismus und Kastenwesen und Unberührbare. Große Armut und besonders Frauen ohne alle Rechte. Christliche Mission vermittelt Menschenwürde. Christliche Mission ist staatlich verboten. Aber sie passiert eben doch, anders als erwartet. In christlichen Krankenhäusern kümmert man sich um die Ärmsten der Armen. Sonst sind wir für die Menschen doch der letzte Dreck. Wieso helft ihr uns denn so aufopferungsvoll und gerne und, ja, fröhlich? Weil ihr einen ganz anderen Gott verehrt? Einen, der sich auch noch um den letzten Menschen sorgt? Von dem will ich mehr erfahren. Erzählt doch mal. So wächst der christliche Glaube aus der Freude über eine neue Welt, die da plötzlich erkennbar wird. In Tanzen bin ich in so einem christlichen Hospital einem jüngeren Mann begegnet. Kagendra Shrestha. Der war vor seiner Bekehrung ein fanatischer Hindu. An den Christen habe ich kein gutes Haar gelassen, hat er mir erzählt. Aber er hatte einen christlichen Freund. Der besuchte wie üblich jeden Samstag den Gottesdienst und lud ihn immer wieder ein, doch einmal mitzukommen. Das nervte ihn schließlich so sehr, dass er einmal, ein einziges Mal nur mitkommen wollte, damit endlich Ruhe ist, wie er erzählt. Und er nahm sich vor, alles zu notieren und später sogar zu veröffentlichen, was diese schrecklichen Christen so alles falsch machen und an Dummheiten vertreten. Aber dann kam der Gottesdienst und was er niemals vermutet hätte, die Botschaft und vor allem die fröhlichen Lieder begeisterten den frommen Hindu. Er bekam diese Musik gar nicht mehr aus dem Kopf. Das hatte so etwas Mitreißendes, Fröhliches, Begeisterndes. Die ganze Woche hat das in mir nachgeklungen und am nächsten Samstag musste ich wieder hin. Als würde mich der fröhliche Gottesdienst magisch anziehen. Und so haben ihn die christlichen Lieder durch viele Wochen getragen. Und Kagendra wurde Christ und ließ sich taufen. Er musste wirklich manche Beziehung in seiner Familie aufgeben und sein Leben ganz neu ordnen. Aber jetzt arbeitet er selbst schon seit Jahren als christlicher Prediger und Coach. Und bildet Krankenhausseelsorger aus. Kagendra erzählt das alles unaufdringlich. Er arbeitet auf seine Weise für Gottes neue Welt. Seine Mission kommt aus der Freude. Und auf mich macht er einen glücklichen Eindruck. Dieses glückliche Beispiel habe ich aus Nepal mitgebracht, liebe Brüder und Schwestern. Aber natürlich, viele von uns könnten aus ihrem Leben wohl Ähnliches erzählen, oder? Ja, über alle Grenzen hinweg ist es ein einziges Glück, in der neuen Welt Gottes und für die neue Welt Gottes zu leben. Die wächst zu unserer Freude. Amen.